Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 22. August. Heute geht es bei uns um Folgendes. Heuer feiert der Förderverein der Reitschule sein 35-jähriges Jubiläum.
Hervorheben möchte ich, dass die Reitschule sich einen guten, sehr guten und respektierten Namen geschaffen hat in der Kulturszene. Es sind unzählige gesellschaftspolitisch relevante Sachen geschehen.
Wir blicken zurück auf bewegte Jahrzehnte mit Gründungsmitglied Joy Matter. Und was passiert mit dem Müll? Wir begeben uns auf eine Spurensuche in Brasilien.
Nur 5% der in Porto Alegre angesammelten Abfälle gelangen zu einer Sortierungsgenossenschaft, wo sie dann recycelt werden können. 95% gehen buchstäblich direkt zur Umladestation und von da aus zur Mülldeponie.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Auf Berner Entsorgungshöfen können Alltagsgegenstände neu auch gespendet werden. Wie der Gemeinderat gestern informierte, läuft ab sofort ein Pilotprojekt mit dem Namen Pretty Good. Im Fokus seien dabei Gegenstände wie Smartphones, Lampen oder Rollkoffer. Diese seien meist noch funktionsfähig oder leicht zu reparieren. Bis Ende Jahr können die Gegenstände an den Entsorgungshöfen Schermen und in Bümplitz abgegeben werden. Der Gewinn aus dem Verkauf werde an gemeinnützige Projekte gespendet. 17 Menschen wollen für den Kanton Bern in den Ständerat. Gestern Mittag ist die entsprechende Anmeldefrist abgelaufen. Werner Salzmann von der SVP wird höchstwahrscheinlich seinen Sitz verteidigen können. Auf dem zweiten sitzt bis anhin Hans Stöckli von der SP, er wird jedoch nicht mehr antreten. Am meisten Chancen dürften sich Flavia Wasserfallen von der SP, Jürg Grossen von der GLP, Lorenz Hess von der Mitte und Bernhard Pulver von den Grünen versprechen. Die eidgenössischen Wahlen finden am 22. Oktober statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang dann Mitte November. Wegen der Teuerung soll nun auch die Sozialhilfe angehoben werden. Das fordern mehrere Mitglieder des Bernischen Grossen Rates, wie die Zeitung Der Bund berichtet. Die Höhe der Sozialhilfe würde demnach auf das Niveau angehoben werden, das die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS letztes Jahr empfohlen hat. Neu wurde der Grundbedarf 1.006 Franken für einen Einpersonenhaushalt betragen. Derzeit liegt dieser Grundbedarf im Kanton Bern bei 977 Franken. Damit würde der Kanton Bern den Empfehlungen der SKOS aber immer noch hinterherhinken. Angesichts der Teuerung hat die SKOS ihre Empfehlungen in der Zwischenzeit bereits wieder erhöht. Der definitive Entscheid liegt beim Regierungsrat. Dieser signalisierte gestern in einer Stellungnahme Zustimmung. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO veröffentlichte heute eine Studie über die Arbeitsbedingungen in der Schweiz. Demnach nehmen rund ein Viertel der Arbeitnehmenden auf ihrem Job eine Gefährdung der Sicherheit oder der Gesundheit wahr. Im europäischen Vergleich sei das wenig, schreibt das SECO. Über die Hälfte der Befragten in der Schweiz gab an, dass ihre Arbeit sich auf ihren Bewegungsapparat auswirke und rund ein Drittel der Angestellten gab an, in ihrer Freizeit zu arbeiten, um die Arbeitsanforderungen erfüllen zu können. Im europäischen Vergleich schließe die Schweiz gut ab, wenn es um Mitsprache am Arbeitsplatz und um Karrierechancen gehe. Die Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO ist nur beschreibend, Handlungsempfehlungen gibt sie keine. In der Nacht auf heute hat die russische Luftabwehr erneut Drohnen abgeschossen. Die drei Moskauer Flughäfen mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen. In einem Vorort von Moskau hätten Trümmer ein Wohnhaus zerstört. Verletzt worden sei niemand, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Außerdem wurde heute bekannt, dass es der Ukraine am Wochenende gelang, einen Langstreckenbomber zu zerstören. Es sei mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstreckenflugplatz, kommentierte das britische Verteidigungsministerium und wirft die Frage auf, inwiefern Russland überhaupt Standorte tief im Landesinneren schützen könne, so SRF News. Über 12 Jahre ist es her, als es im japanischen Fukushima zur Nuklearkatastrophe kam. Noch immer müssen die Reaktoren gekühlt werden. 1,3 Millionen Liter belastetes Wasser befinden sich deswegen in Zwischenlagern auf dem Gelände des AKWs. Nun wird Japan übermorgen Donnerstag beginnen, das Wasser verdünnt in den Pazifik zu leiten. Das berichtet unter anderem die Deutsche Tagesschau. Kritik gegen das Vorgehen kommt von japanischen Fischereiverbänden, Umweltorganisationen und aus den Anrainerstaaten Russland und China. Und noch zum Wetter. Morgen und übermorgen gibt es viel Sonnenschein, das Thermometer klettert auf bis zu 34 Grad. Freitag und Samstag steigt das Gewitterrisiko, dann betragen die Tageshöchstwerte noch rund 31 Grad. Ab Sonntag wird es immer wieder regnen, bei Temperaturen von noch rund 24 Grad.
Rabe Info.
Früher war ihr präsenter, heute ist ihr etwas in den Hintergrund gerückt. Der Förderverein der Reitschule, nicht zu verwechseln mit der IKUR, der Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule, auch ein Verein. Die IKUR hat mit der Stadt einen Leistungsvertrag abgeschlossen, sie ist sozusagen das rechtliche Gerüst um das anarchistische Gebäude. Der Förderverein hingegen tut genau das, was sein Name verspricht. Laut Statuten bezweckt er eine breit abgestützte materielle und moralische Unterstützung der IKUR. Vor allem während Abstimmungskämpfen sucht er die Öffentlichkeit. Seit einigen Jahren unterstützt er vermehrt im Hintergrund. In diesem Jahr wird der Förderverein 35 Jahre alt. Letzte Woche fand seine Jahresversammlung statt, Katrin Hiss berichtet.
Rund 20 Menschen haben sich eingefunden an diesem Mittwochabend in der Schreinerei der Reitschule. Manche von ihnen scheinen schon weit über dem Pensionsalter zu sein. Die Stimmung ist angeregt bis lustig, die meisten kennen sich. Ihre Motivation, sich beim Förderverein zu engagieren, ist ganz unterschiedlich.
Ich bin im Förderverein Reitschule, weil die Reitschule ein sehr, sehr wichtiger Ort ist für viele Menschen, der schon seit Jahren besteht, wo eben sehr viele Leute schon seit sehr langer Zeit aktiv sind, viel Zeit und Ressourcen investiert haben. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Arbeit wertzuschätzen, indem sie auch fortgeführt wird.
Ich bin im Förderverein der Reitschule aktiv, weil ich die Aktivitäten der Reitschule von einer anderen Seite her unterstützen möchte. Und ich finde, das ist ein gutes Projekt, das ist eigentlich eine Kulturinstitution, wo viele Leute sich begegnen können ohne Konsumzwang, und das müsste unterstützt werden, denke ich.
Weil die Reitschule ein sehr wichtiges autonomes Kulturzentrum ist und für Bern eine ganz große Bedeutung hat und auch für mich in meinem Aufwachsen eine große Bedeutung hatte. Und ich finde es spannend, hier tätig zu sein, auch gerade generationenübergreifend von Leuten, die ganz am Anfang dabei waren und eine ganz andere Zeit erlebt haben als ich.
Die Reitschule gehört zu Bern, wie das Münster, das Wankdorf und die Aare. Und ich habe viele schöne Stunden hier verbracht. Und als ich angefragt wurde als Vertreter des Stadtrats für den Förderverein, habe ich mich gerne hier zur Verfügung gestellt.
In diesem Jahr feiert der Förderverein seinen 35. Geburtstag. Er wurde kurz nach der Besetzung der Reitschule gegründet. Wann genau die erste Sitzung abgehalten wurde, daran kann sich jedoch niemand erinnern. Es gebe zwar noch die Statuten der ersten Stunde, diese wurden jedoch ohne Datum festgehalten. Eine Handvoll der Anwesenden ist seit Anfang mit dabei, darunter auch Joy Matter. Damals war sie Großrätin, kurze Zeit später wurde sie in den Berner Gemeinderat gewählt und wurde Schuldirektorin. Mit ihr setze ich mich auf die Treppe zum queer-feministischen Raum und spreche über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges.
Also als erstes möchte ich sagen, dass ich sehr Freude habe, mal von Radio Rabe interviewt zu werden. Ich bin nämlich dort auch seit der ersten Stunde Unterstützerin. Und jetzt einmal diese Gelegenheit zu haben, das freut mich. Also der Anfang des Fördervereins, das war natürlich eine total politische Sache und Bern war völlig gespalten gegenüber dieser Reitschule. Und wie ein paar von uns haben gedacht, ja nein, das geht nicht, wir müssen auch in der Mitte, sagen wir jetzt. Und wir müssen auch bei denen, die die Reitschule nicht unterstützen, aber vielleicht doch ein mildes Auge darauf werfen, die versuchen einzunehmen in einem Förderverein. Damals war es eine schwierige Zeit. Also wir konnten nicht locker und lachend zusammensitzen wie heute Abend, sondern man musste wirklich immer wieder überlegen, was können wir beitragen, dass die Entstehung der Reitschule mit all den Sachen, die sie im Sinn hatten, wie können wir sie unterstützen und fördern.
Vielleicht müssen wir diese Situation doch noch historisch kurz kontextualisieren. Vor 35 Jahren, das war 1988, was war die Reitschule zu diesem Zeitpunkt?
Die Reitschule war wie das Objekt, an dem man sich spalten konnte. Also das war die Zeit der Jugendunruhen und nicht die Studentenunruhen, die waren ja in den 60er Jahren. Und das hier waren eigentlich die Schülerunruhen und die waren also sehr, sehr kräftig. Und die sind auch auf die Straße gegangen in Opposition zu ihren Eltern und zum politischen Establishment. Das war eigentlich die Anliegen, die waren, wenn man so will, waren die ähnlich wie in den Studentenunruhen. Aber es gab nicht die Theorien, das gab es nicht, sondern es ging um praktische Umsetzung. Und da gehörte eben die Inbesitznahme der Reitschule, war da ein ganz wichtiges Objekt. Man wollte auch für die Jugend etwas haben, deshalb Jugendunruhen. Man wollte eben für die Jugend etwas machen.
Zeichnen wir doch noch kurz ein Bild von Bern zu dieser Zeit. Wie hat sich Bern 1988 angefühlt als junge Person?
Das ist eine schwierige Frage. Bei einem Teil der Leute war Bern bereit für Änderungen, darauf einzugehen, was die Jugend erforderte. Und auf der anderen Seite war sie also stockkonservativ. Wir waren seit Jahrzehnten regiert von einer bürgerlichen Regierung. Da war also Rot-Grün war noch in weiter Ferne. Das war ganz anders. Also wo es durchgehen sollte, das haben die Bürgerlichen bestimmt. Und ja, deshalb waren diese Ansprüche von den Jungen waren wirklich eine Bedrohung.
Nun feiert ja der Förderverein eben in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum. Was ist die Aufgabe des Fördervereins? Was ist der Vereinszweck?
Also der Vereinszweck war ganz klar, einen Boden zu schaffen und Hilfe zu schaffen für die Jugendlichen, die eben in den Besitz kommen wollten von der Reitschule, die sie dann basisdemokratisch geführt haben. Das ist ja nicht einfach, wie wir wissen. Und das gab auch viele Schwierigkeiten untereinander. Und der Förderverein hatte ganz klar die Aufgabe, gegen innen und außen eben die Reitschule zu fördern.
Du hast gesagt, das war der Vereinszweck damals. Ist dieser denn heute ein anderer?
Nein, ich glaube, er ist der gleiche. Aber ich glaube, die Zeit ist eine andere. Und im Moment läuft das eigentlich, es läuft recht gut. Wir werden nie zu Notsitzungen zusammengerufen, sondern es scheint, also so wie ich es mitbekomme, und ich bin jetzt nicht ganz dabei wöchentlich, scheint es mir also mit einiger Ruhe zu laufen.
Der Verein kann also auf eine 35-jährige Geschichte zurückblicken. Nun, was geschah in all diesen Jahren?
Ja, da geschahen sehr viele Dinge. Hervorheben möchte ich, dass die Reitschule sich einen guten, sehr guten und respektierten Namen geschaffen hat in der Kulturszene. Ich glaube, das ist absolut unangefochten, dass hier kreative Theatervorstellungen geschehen, Konzerte, man hat ein Kino, ein Frauenraum. Es sind unzählige gesellschaftspolitisch relevante Sachen geschehen.
Was sind zurzeit, jetzt in der Gegenwart, die Herausforderungen, mit denen der Förderverein vielleicht auch zu kämpfen hat?
Also er hat mit etwas zu kämpfen, das wirklich alle Vereine haben als Problem. Sie bekommen nämlich fast keinen Nachwuchs. Und das ist halt auch in der Reitschule so, aber rankherum haben wir zwei neue Mitglieder bekommen und die sind rein, weil sie davon gehört haben und weil sie begeistert sind von wie die Reitschule, was hier alles passiert, machen sie jetzt mit. Das zeigt doch, dass das also immer wieder auch geschehen kann. Ich bin nicht pessimistisch. Ich denke, das sind schwierige Zeiten für alle Vereine, aber irgendwann werden sie eine Kurve erwischen.
Das sagt Altgemeinderätin Joy Matter. Sie ist seit Anfang an dabei beim Förderverein der Reitschule.
Rabe Info.
Gleich reden wir hier im Rabe Info über die Abfallproblematik in Brasilien. Ebenfalls aus Brasilien stammt die Künstlerin Dora Lice. Sie mischt ein Musikgenre auf, in dem Frauen bisher wenig zu suchen hatten. Der brasilianische Rio Funk ist Tanzmusik aus den Favelas, der für seine sexistischen Texte bekannt ist. Dora Lice eignet sich diese Musikform an und dreht den Spieß um. In ihren Texten geht es um die feministische Selbstermächtigung und um positive Körperbilder. Hören wir mal rein. Hier ist Dora Lice mit Miss Bellissa Universal.
Moldon high tech, modelo ocidental, magra clarinha alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto a pressão, não basta ser mulher. Tem que estar dentro do padrão. Basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão.
Rabe Info.
Plastikverpackungen, Kaffeekapseln, Aludosen oder Blechbüchsen. Was passiert mit dem Müll, wenn ihr unser Haus verlässt? In Brasilien geht diese Frage über die Sorgen um Umweltschutz hinaus. Der Müll garantiert für viele Menschen den Lebensunterhalt. Ein Beitrag vom Radio Onda.
Wir befinden uns auf einer Umladestation in der Stadt Porto Alegre, im Süden Brasiliens. Permanent fahren LKWs durch das Eingangstor, um den Müll von mehr als 1,3 Millionen Menschen abzuladen. Von hier aus wird der angesammelte Abfall in riesigen LKWs zur 100 Kilometer entfernten Mülldeponie transportiert.
In der Regel wird in Brasilien der Müll einfach in zwei Arten getrennt. Zum einen der sogenannte trockene Müll für wiederverwendbare Abfälle. Zum anderen der sogenannte organische Müll, der eigentlich Restmüll heißen sollte. Dort rein kommt alles, was nicht mehr recycelt wird. Von den 1,5 Tonnen Abfall, die pro Tag in der Mülldeponie begraben werden, könnten aber mehr als 22% noch recycelt werden, so die Schätzung des zuständigen Amtes.
Was hier auf der Umladestation zu sehen ist, stellt auch nur einen Teil der Arbeit mit dem Müll in der Stadt dar. Schließlich gibt es auch die Catadores, also Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus dem Müll beziehen. Eine nationale Organisation geht davon aus, dass es im Bundesland 7000 Catadores gibt, von denen 4500 informelle ArbeiterInnen sind. Am Eingang der Stadt von Porto Alegre gibt es ein Viertel, in dem besonders viele Catadores leben. Der Ort ist sogar als Vila dos Papeleiros bekannt. Papeleiros sind die Menschen, die Papier und Pappe zum Verkaufen sammeln.
In der Gegend rund um Vila dos Papeleiros herrscht ein Chaos-Szenario, in dem Drogenkonsum, Sexarbeit und Obdachlosigkeit vorherrschen. Die Straßen und Gassen im Inneren des Viertels aber sind ganz sauber. Das ist Ausdruck des Widerstands gegen den Gentrifizierungsprozess, der in der Gegend läuft, denn es gibt seit Jahren einen Hype um diesen Bezirk. Hier sammeln sich daher neue Geschäfte wie Brauereien und Start-ups. Ihre Interessen stehen einer Landschaft aus Schmutz und marginalisierten Menschen entgegen. Lisandra Batista Felix, pädagogische Koordinatorin eines Sozialzentrums der Maristen, das seit 16 Jahren in dieser Favela agiert, fasst zusammen.
Ein Prozess wurde in Gang gesetzt, um alle Menschen hier wegzubringen. Es hieß, dass sie an einen anderen Ort umziehen müssten. Aber die Gemeinschaft hat es geschafft, sich selbst zu organisieren, damit das nicht passiert. Wir konnten sie bei ihrem Widerstand unterstützen. Die GemeinschaftsführerInnen selbst haben angefangen, alles sauber zu halten. Denn dies hier ist der Eingang zur Stadt.
Das Sozialzentrum hat dafür gesorgt, dass die Gemeinschaft einen Spielplatz, eine Sporthalle und eine Schule bekommt. 100 Kinder und Jugendliche der Favela haben dort einen Zugang zu Kultur und Sport angeboten. Neben dem Sozialzentrum wurde mit Fördergeldern aus einer niederländischen Institution ein großer Container aufgestellt. Dort werden Flaschendeckel aus Plastik zu Schlüsselanhängern, Kruzifixen, Flaschenöffnern und Miniaturen umgebastelt. Jugendliche sollen so eine Chance für Ausbildung und Abstand zu den Problemen der Vila dos Papeleiros bekommen.
Zwei Kilometer von der Vila dos Papeleiros, immer noch im Hype-Bezirk der Stadt, befindet sich der Standort der Firma Arco. 2018 gegründet von zwei Umweltingenieurinnen, hat die Firma ein Geschäftsmodell, das Umweltschutz mit wirtschaftlichem Gewinn verbindet. Arco bedient Restaurants, Hotels und andere Erzeuger von Großabfällen mit einer Art monatlichem Abonnement. Die Firma berät die Betriebe über den richtigen Umgang mit dem Müll, holt die sortierten Abfälle ab und sorgt dafür, dass das Ganze richtig entsorgt wird.
Natalia Pieci, eine der BetriebsinhaberInnen, erklärt, wie der Abfall sonst nicht nur umweltschädlich entsorgt wird, sondern auch verschwenderisch.
Brasilien ist der viertgrößte Importeur von chemischen Düngemitteln in der Welt. Und allein in Porto Alegre fallen täglich 1200 Tonnen Müll an. Die Hälfte davon sind organische Abfälle, die zu Dünger verwandelt werden könnten und so in den Kreislauf zurückkehren und unsere Abhängigkeit von Düngemitteln verringern würden.
Anders als der öffentliche Dienst der Stadt trennt Arco Müll in mehr als zwei Kategorien. Die Firma erreicht eine Wiederverwendungsrate von 77-80%, was vergleichbar mit einigen europäischen Ländern ist. Zum Vergleich, nur 5% der in Porto Alegre angesammelten Abfälle gelangen zu einer Sortierungsgenossenschaft, wo sie dann recycelt werden können. 95% gehen buchstäblich direkt zur Umladestation und von da aus zur Mülldeponie.
Unweit der Umladestation lebt eine Familie, die im Müll nicht nur ihren Lebensunterhalt gefunden hat, sondern auch einen Sinn für ihre Existenz. Die Geschwister Stefanie und Paula Gedes stammen aus einer Familie, die in dieser Favela mit illegalen Drogen handelt. Auch sie haben Drogen konsumiert, wie sie heute ganz offen erzählen. Als sie Kinder bekommen haben, wollten sie sich aber von diesem gefährlichen Geschäft entfernen.
Sie trennten sich von der ursprünglichen Familie und gründeten in der Favela einen Friseursalon, der zu einem Treffpunkt für Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Um noch mehr Frauen der Community und ihre Kinder unterstützen zu können, wandten sich Stefani und Paula Guedes dem Recyclinggeschäft zu. Kollektiv betreuen sie die Kinder voneinander während der Recyclingarbeit, geben ihnen Essen, bringen sie zur Schule und holen sie ab.
Die Arbeit der Geschwister erlangt Aufmerksamkeit. Über sie haben schon große Medienbetriebe berichtet. Sie werden auch regelmäßig eingeladen, Vorträge zu halten. Außerdem entwickeln sie Projekte in der Community.
Wenn eine Favela eine Recyclinghalle hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es dort Gerechtigkeit gibt. Denn es gibt viele Menschen, die anstatt in den Drogenhandel oder die Prostitution verwickelt zu werden, anstatt Ärger in die Stadt zu bringen, in diesen Raum interagieren, arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen.
Sagt Paula Guedes. Die lokalen Behörden haben das Ziel, bis 2040 den Abfall, der nur zum Begraben in die Mülldeponie gebracht wird, um 67% zu reduzieren. Das kann den befragten ExpertInnen zufolge aber nur dann gelingen, wenn der Staat mit der Industrie und der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, um Recycling zu stärken und gleichzeitig die Müllproduktion zu reduzieren. Und das wird erst dann geschehen, wenn mehr Menschen sich dafür interessieren, was mit ihrem Müll passiert.
Das war ein Beitrag vom Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 22. August. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch. Das Info könnt ihr auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder. Dann reden wir über den Kinderbuchladen in der Berner Altstadt. Dieser wird nämlich bald 50 Jahre alt. Schaltet also ein am Morgen wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss und die KollegInnen vom Radio Onda. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Habt einen guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.